also, um es in einer Formulierung zu bringen, die dann in, im zweiten Paragraphen gleich kommt. Jener philosophische Begriff der Bedeutung ist einer primitiven Vorstellung, ist in einer primitiven Vorstellung von der Art und Weise, wie die Sprache funktioniert, zu Hause. Man kann aber auch sagen, es sei die Vorstellung einer primitiveren Sprache als der unseren. Da müsste man mehr darüber reden. Da drin liegt aber diese doppelte Betrachtungsweise, nämlich dass man sagen kann, das ist schon in Ordnung. Das ist eine Betrachtungsweise der Sprache, die etwas trifft. Man muss sich nur, wenn man behauptet, dass es etwas trifft, auch klar sein, was die Beschränkungen davon sind, dass da etwas getroffen wird. Und insbesondere ist das deswegen wichtig, weil man, wenn man die Sache mal ein bisschen einfacher macht, als sie insgesamt ist, immer vor der Gefahr steht, dass man statt des erwünschten Resultates, das erwünschte Resultat des einfacher Machens ist, dass man mehr versteht von dem, was ist. Das zu befürchtende Resultat von dem, dass man es einfacher macht, ist, dass man über was Einfacheres redet. Dass man die Sache verpasst. Ne? Das erwünschte Resultat ist das erwünschte Resultat daraus, dass man ein Bild macht, dass man Wesentliches herausgreift, dass man sagt, darum geht's jetzt. Also das erwünschte daraus, dass man sagt, ich sag dir jetzt kurz einmal, worum es geht. Ne? Das erwünschte Resultat ist, auf diese Art und Weise hat man es in a nutshell und kann etwas damit tun und das ist in Ordnung. Das nicht erwünschte Resultat ist, dass man auf die Art und Weise sich etwas zurechtlegt, was gar nicht was das nicht trifft, nicht? Was nicht das ist, das, was nicht das Wesentliche daran ist. Nicht? Ich meine, ich merke mit Amüsement, das geht, das sozusagen kursiert ist immer mehr im Dot Copy der Zeitschrift der Telekom Austria, der sozusagen dem Future-Magazin, in dem ich auch hin und wieder tätig bin, sind sie jetzt dazu übergegangen, aber das machen sie nicht nur dort, sowas hinzuschreiben am Rand wie dieser Artikel in 10 Sekunden. Ne? Das heißt, der Artikel ist sowieso nur 3 Seiten lang, aber diese 3 Seiten sind natürlich auch zu lang. Da muss vorne für den eiligen Leser und die eilige Leserin muss was stehen, in, was sozusagen in 10 bis 20 Sekunden lesbar ist. Warum? Damit man weiß, was da drin steht und oder damit man sich erspart, das zu lesen. Ja? Da sind wir wieder beim Abstract-Problem aus dem Hegel-Kontext. Das jetzt als Illustration davon, worum es bei dieser Vereinfachung geht. Und das Wichtige, eben hier zurück zum Wittgenstein, in dem Moment, in dem man mit diesem Werkzeug der bildhaften Bündelung einer Situation operiert, das Werkzeug, das Wittgenstein anerkennt und ständig verarbeitet und ständig verwendet, in dem Moment, in dem man mit diesem Werkzeug operiert, muss man sich auch klar machen, und zwar gleich von Anfang an muss man sich auch klar machen, was die Chancen und was die Schwierigkeiten davon sind. Also irgendwo stimmt's und funktioniert's ja, aber es ist nicht garantiert, dass das Funktionieren schon zusammenfällt mit dem die Sache treffen. Der nächste Schritt, der jetzt noch ein Schritt weiter von Augustinus weg führt wo schon klar ist, also vom Wesen der Sache, habe ich schon gesagt, ist nicht ist beim Augustinus nicht die Rede. Man kann aber natürlich sagen, da ist ein ganz bestimmtes Bild und als Bild trifft das eben ein Basisfeature der Situation und dieses Basisfeature ist wirksam geworden in der weiteren Geschichte. Das nächste, was er dazu sagt über Augustinus, ist etwas, das nun noch viel weniger drinnen steht, oder genauso wenig, sagen wir mal, drinnen steht im Lateinzitat als Essentia, nämlich Sätze sind Verbindungen von solchen Benennungen. Wenn Sie die Bilder, die Fotokopien, die ich Ihnen da dann hinterlegen werde, sich anschauen, sehen Sie sich an 140, das, was sozusagen das ist die letzte Seite des Manuskriptes 140, die da auch mit drunter ist, sehen Sie sich an, was da passiert. Das ist nämlich das erste Mal, dass er diese Passage, Sätze sind Verbindungen von solchen Benennungen, von Gegenstandsbenennungen, hineinschreibt in den Text. Und das ist ein Schlachtfeld. Ja? Wenn Sie sich philologisch anschauen, es ist ein Schlachtfeld, was das sozusagen gekostet hat dafür, dass er in die Auseinandersetzung mit Augustinus diese Sätze sind Verbindungen von solchen Benennungen hineingeschrieben hat, was überhaupt nichts zu tun hat mit dem Augustinus-Zitat, was aber sehr viel zu tun hat mit dem Traktatus. Auf das habe ich Sie ja hingewiesen. Es ist ein logischer Übergang. Also man kann nicht sagen, dass das schwerstens gegen den Spirit der Augustinusstelle wäre. Aber es ist eine Vorgabe, das gehört eben an dieser Stelle zu den Vorgaben, eine Vorgabe, die der Wittgenstein macht. Er sieht Augustinus, so meine Interpretation, unter der Vorgabe seines früheren Ichs im Traktatus. Nämlich, es gibt die eben Worte, die Gegenstände benennen. Und was sind Sätze? Sätze sind sind sozusagen keine Listen, sondern sind strukturierte Verbindungen von Benennungen. Auf diese Art und Weise hat er den Selbstbezug, den Traktatbezug in diese Stelle mit reingenommen. In diesem Bild von der Sprache finden wir die Wurzeln der Idee. Hier nochmal, es ist also sehr uncharakteristisch für die weitere Folge dieses Textes, dass in einem Absatz Wurzel, Wesen, Idee drin haben. Das sind also diese im Prinzip ja hochgeladenen philosophischen Worte, die er sich hier alle leistet, um mal einen Auftakt zu geben über eine bestimmte Zugangsweise zu Sprache, sagen wir mal so. Genug zunächst einmal über diesen ersten Absatz. Und Sie sehen schon an dieser Stelle, wie mehrfach geschichtet die Bezüge da sind. Es ist ganz was anderes. Nicht? Ich meine, man müsste es mal vergleichen, man müsste es mit anderen philosophischen Werken vergleichen. Also Husserl fällt einem natürlich ein oder Quine könnte einem natürlich einfallen aus verschiedenen Gründen, in denen wo man konfrontiert ist mit philosophischen Argumenten, die um vieles wohl definierter sind, die sich ihre Termini und ihre Aufgabenstellungen von vornherein mal um vieles expliziter und deutlicher geben. Ich werde mich jetzt mit diesem und diesem Thema beschäftigen. So eine Sache. Ich behaupte das und das und versuche, daraus diese und diese Folgen zu machen. Nichts von dem ist da vorhanden. Es ist eine Vielschichtigkeit von vornherein. Gerade Und ich bin also dabei, einfach so ein bisschen Schichtenanalyse dieser Vielschichtigkeit zu machen. Und das nächste, der nächste Schritt in diesem Zusammenhang ist der, dass der nächste Absatz dann beginnt mit einer Formulierung, die eben auch diese Charakteristik von an der Oberfläche verborgen hat, weil wir wissen aus den Aufzeichnungen in den Manuskripten und so, nicht, wissen wir, dass zu diesem Zeitpunkt der Wittgenstein auch in seinen Vorlesungen schon natürlich massivste Kritik geübt hat an dieser vergegenständlichenden Auffassung, als ob, das ist ja alles viel zu einfach, das sind die schweren Fehler, die der Autor des Traktates gemacht hat, wo er selber draufkommt, dass er diesem Bild unterlegen ist. Es könnte da als nächstes eben stehen, dieses Bild müssen wir beseitigen, wir müssen uns befreien von diesem Bild. Dieses Bild kommt auch später noch, also solche Formulierungen kommen schon auch, nicht? Ein Bild hielt uns gefangen. Das Erste, was wir tun müssen, ist, uns von diesem Bild loszukoppeln. Was er stattdessen sagt, ist, von einem Unterschied der Wortarten spricht Augustinus nicht. Das ist wiederum auf der Beobachtungsebene, das kommt als Beobachtung daher und ist als Beobachtung einfach unwidersprechbar und hat die Besonderheit, die den Wittgenstein an diesen Stellen manchmal wirklich auf das Überzeugendste gelingt, nämlich eine Beobachtung, die gleichzeitig ein Argument ist. Wie ist das möglich? Nicht? Das ist das wirkliche Kunststück einer fortgeschrittenen Wittgenstein-Philosophie. Etwas zu beobachten, wo niemand widersprechen kann und plötzlich damit eine Wirkung, eine philosophische Wirkung zu erzeugen. Nicht? Ich meine, man könnte es so vergleichen, nicht? Ich beobachte, hier liegt ein Schlüsselbund. Das ist eine Beobachtung, eine harmlose. Sie werden vermutlich nicht widersprechen, aber die Wirkung wird gering sein. Nicht? Wenn ich sage, ich beobachte, dass hier eine Flamme plötzlich ausbricht, dann wird diese Beobachtung gleichzeitig handlungsanleitend sein. Oder ich rieche Brandgeruch, ne? Oder ich höre die Sirene. Dann ist es eine Beobachtung, eine Sinneswahrnehmung, die gleichzeitig sie zu etwas veranlassen wird. Von daher, in diesen Situationen ist es uns geläufig, die Art von Beobachtung, die der Wittgenstein machen möchte in seiner Philosophie, sind Beobachtungen, die eben unkontrovers auf diese Art und Weise sind und uns dennoch zu philosophischen Tätigkeiten anstacheln. Er kann sich, wenn man will, nicht, es ist dann immer wieder geredet worden von Quietismus, also der Wittgenstein, das hat man ihm vorgeworfen, vor allem aus politisch engagierten Kreisen, dass er nicht zum Handeln aufruft, dass er sich nicht mit der Innenpolitik beschäftigt. Das gibt es, diesen Quietismus gibt es ganz sicherlich. Er zieht sich zurück, er überlässt die Handlungen, also er versucht das Ganze so anzulegen, dass er keine Handlungsanweisungen geben muss, sondern dass er sagen kann, schaut euch dieses Bild an, fällt euch da nichts auf. Er weiß sozusagen, er sagt nur, okay, das Bild bestens, ja, haben wir, kennen wir, fällt euch nichts auf. Da fehlt doch was. Das war es dann schon. Ja? Es ist einfach völlig unleugbar, dass da etwas fehlt. Und er lässt uns zurück, zunächst einmal, mit der Frage, heißt das was, dass da etwas fehlt? Warum? Es gibt übrigens eine schöne längere schöne Passagen von Schröder in diesem Seminar Mitschnitten über Wortarten. Da werde ich die nächste Sendung für Radio Orange draus machen. Es wird allerdings erst im März sein wahrscheinlich. Wortarten, so wie sie hier vorkommen gleich am Anfang. Was heißt es, dass unsere Sprache aus Wortarten besteht? Wie stabil sind Wortarten? Wie sehr haben wir damit zu tun, dass wir in unseren Wortarten eine Geschichte des abendländischen Bildungsverlaufes mit uns herumtragen? Das eine kann ich vielleicht vorweg nehmen. Da gibt es eine ganz, ich hoffe, ich kriege es richtig hin, ist eine ganz köstliche Passage. Ein-, zweimal sagt der Schröder, er findet es empörend, er findet es absolut empörend. Sein Sohn kommt jetzt gerade in die erste Klasse Gymnasium und er muss dort vom präpositionalen Genitivobjekt lernen. Er lernt, das war also in den 70er Jahren, sein Sohn musste in der ersten Gymnasium lernen, was ein präpositionales Genitivobjekt ist. Kein Mensch hat das natürlich dort gekannt, würde ich mal vermuten, ich auch nicht. Er erklärt es dann am Ende. Das ist trotz des Einspruchs. Also Einspruchs ist da das präpositionale Genitivobjekt. Es gibt eine Reihe von Präpositionen, die reduzieren sich immer mehr, die den Genitiv brauchen. Gemäß des, sagt man gemäß des noch, gemäß des Verfahrens, trotz des Einspruchs, entlang des, das reduziert sich meistens auf den Dativ dann. Ne? Okay, aber also das präpositionale Genitivobjekt, das ist eine Wortart. Und woher kommt die Wortart? Die kommt aus, kommt in dieser Sendung, die dann Sendung sein wird, also kommt in diesem Seminar sehr, sehr schön. Es kommt natürlich daher, dass unsere Zivilisation aufbaut darauf, dass wir, dass die Barbaren Latein gelernt haben, um es mal kurz zu sagen. Nicht? Die Grundlage der europäischen Nationalkulturen besteht darin, dass die ostischen Horden in Kontakt gekommen sind mit Überresten einer Hochzivilisation, die sie vorher maßgeblich zerstört haben. Und in der Aneignung dieser Hochzivilisation Grammatik gebraucht haben, zum Verständnis dessen, was die alle schon gewusst haben, hunderte Jahre vorher. Nicht? Und also Latein, Griechisch und Lateingrammatik waren die Formen, über die vermittelt eine Ausbildung des nationalsprachlichen Bewusstseins in dieser Geschichtsentwicklung gelaufen ist. Und von daher haben wir bis in die 70er Jahre, ich weiß nicht, wie es gerade im Moment ist, aber bis in die 70er Jahre genitive Präpositionalobjekt als eine Beschreibung dessen, was in der deutschen Sprache passiert. Ich zitiere es jetzt nur wiederum, um darauf aufmerksam zu machen, wie man diese Augustinus- und Wortartenbezug sehr wohl in Gegenwartsfragen mit reinnehmen kann. Aber der Duktus von Wittgenstein, um an die Stelle weiterzugehen, ist also der, dass er sich da nicht aufregt, wie gesagt, sondern nur fortführt. Wer das Lernen der Sprache so beschreibt, denkt, so möchte ich glauben, zunächst an Hauptwörter wie Tisch, Stuhl, Brot und den Namen von Personen, erst in zweiter Linie an die Namen gewisser Tätigkeiten und Eigenschaften und an die übrigen Wortarten als etwas, was sich finden wird. Zu meinem großen Bedauern, können Sie sich vorstellen, ist unter die Wortarten, die hier unter den Wortarten, die hier angeführt werden, sind die Wortarten weggefallen, die am Anfang aus dem Kontext der Manuskript 111 Geschichte da drin sind, nämlich hier und dort. Ne? Das hier und dort, worüber ich länger geredet habe, dass das ganz wichtig ist, dass das an dieser Stelle kommt, das ist an der Stelle fort. Das ist der Vereinfachung zum Opfer gefallen. Denn die Rede darüber, also die Diskussion darüber, was inhaltlich mit hier und dort zu tun hat, unter dem Stichwort ostensive Definition, also was passiert, wenn man an Ort und Stelle was definiert, wo man eigentlich sagen könnte, diese Augustinusstelle ist eine Stelle der ostensiven Definition, ja? Die kommen ein bisschen später. Das hat er, könnte man sagen, auch dem seinem eigenen Tractatus Vorbild angegliedert, weil im Tractatus, also obwohl der Augustinus ja auf eine greifbarste Art und Weise hier von ostensiver Definition eigentlich handelt, macht er aus dem Augustinus zunächst einmal das, dass er die wegnimmt, die ostensive Definition, und dass er sagt, es geht nur um den ersten Teil. Es geht nicht nur um den ersten Teil, der nämlich im Traktat sich sozusagen wiederfindet, nämlich um dieses bildhaft vorgestellte Korrelationsverhältnis von Namen und Gegenständen, so wie der Traktat nichts darüber sagt, wie diese Verbindung zwischen Namen und Gegenständen daherkommt, wie die zustande kommt, sagt der Traktatus nichts darüber. Sagt in dieser Auslegung sagt auch der Augustinus nichts darüber, obwohl er genau was darüber sagt, nämlich durch Hinzeigen in der jeweiligen Situation. Das ist sozusagen ganz, ganz interessant. Und Sie können auch, wenn ich Ihnen das jetzt so darstelle, nicht, können Sie vielleicht auch ein bisschen ahnen, oder ich versuche mir das selber auch so vorzustellen, wie unglaublich, warum das so schwierig und komplex ist, diesen Anfang richtig zu kriegen, weil er, wenn er alle diese Erfordernisse gleich am Anfang erfüllen will, ja, weil er dann unglaublich viel da hineinstecken muss. Man könnte es vielleicht so beschreiben, ich werde, weiß nicht, ob ich heute noch dazu komme, vermutlich nicht, werde Ihnen, ich werde wahrscheinlich meinen Plan wieder mal nicht ganz erfüllen. Ich habe eine Stelle, die noch für dieses Semester vorgesehen ist, die bringe ich mal noch sicher, über Sprache und Rot und Lernen. Die kommt aus dem Manuskript 115, aus diesem Versuch einer Umarbeitung. Eine philosophische Betrachtung ist das sogenannte braune Buch, umgearbeitet auf Deutsch, das er dann abgebrochen hat, diese Umarbeitung. Die kommt da, ist unter 99. In diesem braunen Buch, wenn man sich das ansieht, da hat er ganz anderes Verfahren der Gedankenentwicklung als in den philosophischen Untersuchungen noch. Das wird das Thema des nächsten Semesters sein, um an der Stelle gleich ein bisschen vorweg zu planen. Also etwas, was ich im nächsten Semester massiv machen werde, ist jetzt dann nicht nur die ersten vier Paragraphen, sondern auch etwas mehr von dem Duktus, der sich auch als Duktus sehr ändert, Ihnen darzustellen. Der Duktus dessen, was in den philosophischen Betrachtungen ist, ist ein sehr ein anderer. Und das ist der Grund, warum ich jetzt darauf zu sprechen komme. In diesen philosophischen Betrachtungen kommt eine Wendung häufig vor, die in den philosophischen Untersuchungen gänzlich fehlt. Und das ist die, darüber werden wir später noch sprechen müssen. Das ist die Wendung, die man für Carnap oder sowas ansetzen könnte, also nicht, dass ich jetzt extra an Carnap denke, an eine traditionelle philosophische Betrachtungsweise, die so geht, dass man sagt, okay, ich stelle mir eine Frage und ich fange mit dieser Frage an und natürlich habe ich im Verlauf der Entwicklung dieser Frage immer schon die Tendenz, dieses und jenes gehört da natürlich auch schon dazu und würde da eigentlich auch schon behandelt werden müssen. Und es kommt immer diese Geste des Aufschiebens. Also bitte warte noch ein bisschen, auf das komme ich dann im dritten Kapitel oder sowas. Interessanterweise hat der Wittgenstein das? Das war mir so klar auch nicht, bis ich das hier gelesen habe. Es gibt quasi im Wittgensteinschen Textkorpus, gibt es diese Manuskripte, die an der Stelle, die dieses sozusagen aufschiebende Moment haben. Und es ist aber wichtig zu sehen, dass das in den philosophischen Untersuchungen nicht auftritt. Das heißt, die Schwierigkeit verdichtet sich und verdeutlicht sich viel mehr. Er muss eigentlich alles, was wichtig ist, auf einmal sagen. Er kann nicht, das ist der Gestus, der zwischen dem Traktatus und den philosophischen Untersuchungen auch wirklich im strikten Sinn gleich bleibt, diese Unzeitlichkeit, in einem gewissen Sinn Unzeitlichkeit, die darin besteht, dass man sagt, Philosophie, das hängt auch mit Philosophie als Beobachtung zusammen, du musst wenn du gut Philosophie machst, musst du die richtigen Beobachtungen machen, und zwar now. Ja, muss sie jetzt machen. Es bringt überhaupt nichts, zu sagen, ich muss mir das überlegen, das ist sehr kompliziert, morgen weiß ich vielleicht mehr. Ja? Also diese Art von Geste, die ja eine raffinierte ist, also die, weil ich das letzte Mal Heidegger gesagt habe, und weil das, ich meine, weil Heidegger an vielen Stellen sich anbietet, auch als Querverweis, dieses bohrende, die bohrende Vertiefung, nicht? Der Versuch durch geistige Anstrengung, durch philosophische Argumentation, dem philosophischen Anspruch näher zu kommen, sowas Ähnliches. Das ist in der Wittgensteinschen Betrachtungsweise zwar nicht, das ist überhaupt nicht geleugnet. Ja? Also Philosophie kommt an vielen Stellen, Philosophie ist eine Qual, ja? Auch für einen Wittgenstein. Damit operiert er sogar noch, also mindestens so pathetisch an verschiedenen Stellen wie die klassischen Philosophen. Philosophie ist eine Qual, aber eine persönliche Qual, das ist nicht das, was du vermitteln sollst. Also du sollst nicht, Philosoph ist kein Hungerkünstler. Ne? Die Darstellung des Hungerkünstlers vom Kafka, der darin seine Validität und seine Wichtigkeit hat, dass er öffentlich zeigt, wie er sich quält. Also Heidegger ist der Philosoph als Hungerkünstler. Ne? Am Ende hat er sich sozusagen zu Tod gehungert auf der Suche nach dem Gott, der uns retten kann. Ne? Aber er hat natürlich kräftig zu essen gehabt bis dorthin, die ganze Philosophiegeschichte aufgegessen. Ne? Der Philosoph ist kein Hungerkünstler nach Wittgenstein, sondern was er tut, was er im idealen Fall tut, ist die Art, wie ich schon gesagt habe, also die Art von Exposition zu produzieren, die alle Leute glücklich macht, inklusive, also die alle Leute, so könnte man sagen, die alle Leute, die es hören, glücklich macht und ihn selber von der Pflicht befreit, sich noch weiter zu grämen. Wenn das gelingt, dann ist es geschehen. Und das ist natürlich ein sehr steil gelegter Anspruch. Und das erklärt sozusagen die Vielschichtigkeit, denke ich doch, mit der wir es hier zu tun haben. Weil, was möchte er tun? Nicht? Er möchte was über den Traktatus sagen, er möchte was darüber sagen, dass es richtig ist, er möchte was darüber sagen, dass es falsch ist, er möchte etwas darüber sagen, dass das eine Position ist, die nur aus der Geschichte zu verstehen ist, dass uns aber die Geschichte nicht absolviert davon,
drauf zu kommen, dass wir als Teil der Geschichte daran partizipieren und andererseits aber nicht daran gebunden sind, sondern uns was anders einfallen lassen müssen, dass das, was wir uns anders einfallen lassen müssen, aber nicht anders gedacht werden kann als aus der Vorgabe dessen, was wir da haben, das nennt man heutzutage Dekonstruktion, dass alles das gehört da mit rein. Nicht? Alles das soll auf zwei Seiten mitgeteilt werden. Und da stehen wir also. Gut, jetzt noch der nächste Absatz. Da kommt das erste Sprachspiel. Und ich nehme diese Gelegenheit, da jetzt gleich auf die erste sozusagen Sonderstimme, Sprechrollenverteilung hinzuweisen. Die Sache ist so offenbar, dass ich es gleich, dass ich es beim ersten Mal übergangen habe, weil ich es nicht, ich wollte es sozusagen nicht beleuchten, aber hier kann man es besser beleuchten und durch diese Beleuchtung kommt auch eine Rede, kommt sozusagen der Blick auch noch auf etwas, wo es schon passiert ist, ohne dass wir es bemerkt haben, nämlich das Wir. Ne? Wenn Sie sich anschauen, denke das Wir und das Du. Ich, Wir und Du kommen da drin vor, nicht? Und zwar, denke nun an diese Verwendung der Sprache, ich schicke jemanden einkaufen, ich gebe ihm einen Zettel. Das ist eine Adresse, da adressiert er sich nun an eine andere Person plötzlich. Also plötzlich entsteht in dieser Textkonstruktion eine andere Person. Denke nun an heißt, okay, rück ein bisschen rüber, ja, schau mal, dreh mal den Kopf ein wenig. Ich führe deinen Kopf und an dieser Stelle merkt man es überhaupt erst, dass er schon vorher den Kopf geführt hat, nämlich in diesen Worten erhalten wir, so scheint es mir, ein bestimmtes Bild vom Wesen der menschlichen Sprache. Ne? Ich habe das schon interpretiert alles als etwas, was der Wittgenstein mit dem Augustinus-Zitat macht, aber es war noch nicht alles, sondern was er damit macht ist, er stellt sich in einen Kontext mit Mitdiskutanten, mit Leuten, mit einem, der implizite Leser ist der Ausdruck in der Germanistik, ne? Also in der Literaturwissenschaft. Er stellt sich in einen Kontext mit einer impliziten Leserin, stellt sich dieser Leserin als der Autor gegenüber. In diesem Bild von der Sprache finden wir die Wurzeln der Idee. Wer das Lernen so beschreibt, denkt, so möchte ich glauben an die Hauptwörter, wie sich finden wird. Das ist alles jetzt der Wittgenstein als Fremdenführer. Ne? Also stellen Sie sich vor, Portal einer gotischen Kirche, die Fremdenführerin kommt, hat eine Gruppe von Leuten um sich und sagt, schauen wir uns das an, was sehen wir da drin? Da sehen wir Adam Abraham opfert Isaac oder sowas. Das ist die Komplexität. Das ist vollkommen, also das, glaube ich, kann man als die Komplexität die Multiplizität dieser Sprechsituation hier genau nehmen. Und an die Stelle des gotischen Portals kommt, ist dieses lateinische Zitat. Ja? Und nun sagt die Fremdenführerin, so, und jetzt schauen Sie ein bisschen rechts. Und was sehen Sie rechts? Da fährt gerade der Autobus. So ist es ungefähr aufgebaut. Ne? Nämlich, denke nun an diese Verwendung der Sprache. Er sagt nicht, das stimmt ja auch nicht. Denken wir nun an diese Verwendung der Sprache? Das ist interessant. Also an bestimmten Stellen wirklich jedes einzelne Wort, jeder einzelne Buchstabe gibt da was her. Ist ein bisschen übertrieben, aber. Weil wenn er nämlich jetzt sagen würde, denken wir nun an diese Verwendung der Sprache, dann nimmt er
die Zuhörerschaft quasi ins Vertrauen. Ja? Das ist jetzt dann der Punkt, wenn er das sagen würde, dann würde er sagen, naja, wir wissen doch alle, dass der Abraham den Isaak nicht geopfert hat. Ja? Ich sage euch jetzt, noch sozusagen was anderes. Ja? Das ist es nicht, sondern was er tut ist, er zieht den Kreis, den Kreis des Einverständnisses, der eben das mit einbezieht, von einem Unterschied der Wortarten spricht Augustinus nicht. Das ist der Kreis des Einverständnisses, in dem der riskiert werden kann, der nicht kontrovers ist, wo er sagen kann, da mache ich mich keiner sozusagen Überschreitungen mit eigenem Material, mit eigenen Interventionen schuldig. Das ist etwas, wofür ich ein Verständnis und ein Wir verwenden kann. Und das enthält eben alles das, was ich heute versucht habe darzustellen. Und aus dieser Einverständnissituation heraus kommt jetzt dieses eine Blickverschiebung, und diese Blickverschiebung ist nun, denke nun an diese Verwendung der Sprache. Also das ist eigentlich so, wie wenn er, das wollte ich vorher sagen, die Besonderheit davon ist nicht nur, dass er vom Wir auf das Du geht und damit markiert, dass er sich an eine Person wendet, die aus dem Wir herausgeholt ist und an der er das jetzt testen will. Ja? Das ist eben das ist jetzt eine Testaufforderung an ein Individuum aus und nicht mehr an die Gruppe, sondern das funktioniert noch auf eine zweite Art und Weise, nämlich ist natürlich das Selbstgespräch, das da auch mit drinnen ist. Das heißt, man kann das so sehen, dass er sagt, ich adressiere jemanden einzeln aus dieser Wir-Einheit, oder aber ich lege mir aber jetzt selber, nachdem das der Konsens ist, lege ich mir jetzt was zurecht. Ich überlege mir jetzt was anderes. Und dann ist dieses, ist vielleicht sogar, es bleibt ganz einfach unentschieden. Es bleibt unentschieden, ist ganz wichtig. Weil man einerseits, also das Selbstgesprächsmäßige, dass ich sage es mir selber, kann man so beschreiben und kann man so argumentieren, dass es in dem Kontrast steht zu von einem Unterschied der Wortarten spricht Augustinus nicht. Und denkt dir nun, und es kommt eine Story, wo unterschiedliche Wortarten eine wichtige Rolle spielen. Ne? Dann ist das die Ergänzung. Das ist quasi, die Wittgenstein sagt an anderen Stellen nicht, die reduzierte Diät, von der Philosophinnen sich nähern. Diese reduzierte Diät wird angereichert durch mal einen ersten Vitaminstoß, der hier kommt. Das ist die eine Möglichkeit. Aber, also das würde mehr in Richtung seine Ergänzung sein, aber, und das ist also für die für die Architektur von dieser Stelle eben ganz wichtig, denke nun an diese Verwendung der Sprache, und jetzt kommt die Geschichte mit dem Kaufmann und dem Zettel. So und ähnlich operiert man mit Worten, Bindestrich, Anführungszeichen, wie weiß er aber, wo und wie er das Wort rot nachschlagen soll und was er mit dem Wort 5 anzufangen hat, Fragezeichen, Anführungszeichen, Bindestrich. Das ist der Punkt, wo eine dialogische Intervention plötzlich von jemandem aus der Menge hineinkommt. Ja? Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr das, was du dir denkst. Das ist nicht mehr in dem Bereich der Fremdenführer-Konstellation, sondern da kommt jetzt diese Stimme, das werde ich das nächste Mal
noch ein bisschen deutlicher sagen vielleicht. Diese Stimme ist die Stimme von jemandem, also die ist natürlich auch konstruiert, aber es ist die Stimme von jemandem, der heute das vertritt, der heute unter dem Einfluss dieses Bildes ist, das durch den Augustinus manifestiert wird. Und die nun, der nun diesen Einfluss geltend macht in der Diskussion um die Erweiterung des Augustinusbildes. Und insofern ist die Frage, wie weiß er aber, wo und wie er das Wort rot nachschlagen soll? Also diese Frage ist platziert, ist lokalisiert in einem Du, in einer fiktiven anderen Person, für die man annehmen kann, wenn man möchte, kann man sozusagen annehmen, dass diese Person mit demjenigen, der anfängt zu sagen, denke nun, in einer Kommunikation drin ist. Und an der Stelle, das wollte ich Ihnen zeigen, entwickelt sich nicht mit dem Augustinus ein Gespräch, sondern angeschlossen an eine Zusammenfassung, eine tendenziöse, sehr, sehr tendenziöse Zusammenfassung von dem, was der Augustinus da tut, angeschlossen darin und in einer Aktion aus dieser tendenziösen Zusammenfassung, was zu gewinnen durch einen Blickwechsel, entwickelt sich ein Gespräch, das aber, das ist jetzt das Letzte da dazu, als Inhalt geprägt ist von der Zusammenfassung. Also das Gespräch, der Inhalt dieses Gesprächs, nämlich wo ist die Bedeutung, und das Gespräch, der Inhalt dieses Gesprächs ist, wo ist die Bedeutung, dieses Gespräch findet gegenwärtig statt, in der sozusagen der fiktiven Gegenwart dieses Dialoges, und die Inhaltlichkeit aber kommt aus der Geschichte, die durch den Augustinus angesprochen wird. Und das heißt, wenn man dann weiß, wie diese Gespräche weiterlaufen, dann wird es immer wieder diese Art von Inhaltlichkeit geben, von der man sagen kann, sie führt in die Geschichte zurück. Aber aus der Geschichte wird uns die Rettung nicht kommen. Die Rettung kommt uns aus der Konstruktion, aus der richtigen Konstruktion dieser Form von Gesprächen.
Okay.